Also meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sprache ist eigentlich leicht, nicht wahr? Wir wollen das dritte Kapitel des Philipperbriefes zuerst langsam zusammen durchlesen. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, verdrießt mich nicht. Euch aber macht es fest. Seht die Hunde, seht die bösen Arbeiter, seht die Zerschneidung, dass er diese drei bösen Ausdrücke benutzt für die Beschneidung, die eben den Glauben an Jesus bekämpfte, ist sehr bezeichnend. So hatte das dreifach sozusagen verworfen, diese schlechte Arbeit. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes ihm dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, wiewohl ich auch auf Fleisch vertrauen haben kann. Wenn irgendein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, so kann ich es noch mehr. Beschnitten am achten Tage aus dem Volk Israel, dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, ein Pharisäer nach dem Gesetz, voll Eifer, die Gemeinde verfolgend, in der im Gesetz verlangten Gerechtigkeit untadelig geworden. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden gehalten. Ja, ich halte auch in der Tat dafür, dass alles nur Schaden ist, um des überragenden Wertes der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen. Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt und halte es für Unrat, damit ich Christus gewinne. Unterstreichen Sie das rot, denn das ist der Angelpunkt dieses Kapitels. Und halte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Und dann kommt eine Parenthese, sehr wichtig. Wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, dass man das nicht vergisst, dass die Basis von allem der Glaube ist an Christi Werk. Um zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich vielleicht zur Ausauferstehung von den Toten gelangen möge. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung gekommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Schönes Beispiel der Dialektik, nicht wahr? Ihr Brüder, ich halte noch nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins jedoch tue ich. Ich vergesse, was hinter mir ist, strecke mich aber nach dem aus, was vor mir ist, und jage das Ziel im Auge nach dem Kampfpreis der Berufung nach oben, durch Gott in Christus Jesus. Also das ist keine Gabe. Das ist ein Kampfpreis und nicht eine Gabe. Wir wollen alle nun, die wir vollkommen sind, wir alle nun, die wir vollkommen sind oder reif sind, wir wollen diese Gesinnung, was vorhergegangen ist, hegen. Und wenn ihr in etwas anderes Sinnes seid, wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch, wozu wir schon reif geworden sind, eben darin lasset uns wandeln. Ahmet miteinander, ihr Brüder, mein Beispiel nach, und habet Acht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, jetzt aber auch mit Weinen sage, ich meine die Feinde des Kreuzes Christi, deren Ende Verderben ist, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in ihrer Schande besteht, die auf das Irdische sinnen, denn das Reich, in dem wir Bürger sind, nicht Bürger sein werden, sondern Präsenz, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln. Und aus ihm erwarten wir auch als Heiland den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, so dass er gleichgestaltet wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, mit der er auch alle Dinge sich untertan machen kann. Und wir wollen stille werden zum Gebet. Jesus, du siehst, es ist eine reichliche Kost darin, in deinem Wort. Gib du uns bitte die Kraft deines Geistes, dass wir dein Wort in uns aufnehmen, dass ein Teil von uns wird, dass unser Leib dein Wort realisiert, mehr und mehr, wie wir reif und reifer werden in dir. So öffne du uns den Verstand, löse du die Augen, lass unsere Augen nicht gehalten sein, dass wir deine Botschaft vernehmen. Salbe du meine Lippen und salbe du unsere Ohren. Amen. Nun, liebe Freunde, lasst uns das mal versweise anschauen. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. So viel Freude, wie wir schon gehört haben, in einem Gefängnisbrief. Freut euch in dem Herrn. Etwas mit unserem Willen hat das zu tun. Wir müssen das bewusst tun. Und darf ich denen sagen, die depressiv sind, die unter den meisten Studenten findet man einen hohen Prozentsatz, einen höheren Prozentsatz als in der allgemeinen Bevölkerung von Depression, von Neigung zur Depression. Ist ein Hauptanliegen der Ärzte heute, die Depression mit pharmakologischen Mitteln zu behandeln. Man kann manches tun, aber hier haben wir mit ein sehr starkes Mittel, dass man bewusst sich dorthin begibt, wo die Freude des Geistes Gottes ist. Dass wir uns nicht zurückhalten, uns zurückziehen in unser Schneckengehäuse, denn das tun alle Depressiven. Die ziehen sich zurück und dann wird es schlimmer. Dass wir uns hinbegeben zu denen, wo die Freude des Geistes ist und bewusst das tun. Und wenn wir es nicht physikalisch tun können, Paulus war hier natürlich im Gefängnis, dann kann man es im Geist tun. Man lernt solche Anlässe wie heute Abend dass man sie dann im Gedächtnis mitnehmen kann, war man ein Mechanismus, Speicherungssystem und ein Wiedergabesystem oben im Computer. Und wir können wirklich, Herr Kühn, auf einen Knopf drücken da, und da kommt das Wiedergabesystem in Funktion. Aber man muss erlebt haben, dass dieses Wiedergabesystem wieder in Tätigkeit kommt. Wie auf einem Kassettenapparat, nicht wahr? Man kann es wieder spielen. Aber es muss zuerst aufgenommen worden sein. Deshalb ist es nötig, dass man sowas erfährt wie heute Abend, dass das vorhanden ist, um wiedergegeben zu werden, wenn die Not da ist. Sehr wichtig, dass wir eine reichhaltige Erfahrung haben auf dem Gebiet, auf das wir diesem Gebot nachkommen. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, verdrießt mich nicht, euch aber macht es fest. Seht die Hunde, dass er gleich von der Freude übergeht, zu Hundearbeit und zu Hundenmenschen ist schrecklich, aber doch sehr nötig, denn er ist sehr nüchtern. Seht die bösen Arbeiter, seht die Zerschneidung. Das war natürlich eine Anspielung, ist eine Anspielung auf die Beschneidung, die keine Beschneidung ist. Denn Abrahams Beschneidung war eine Versiegelung des Glaubens, der in ihm war. Als Abraham beschnitten wurde, da hatte er schon den Bund des Glaubens mit Gott, und dieser Bund wurde versiegelt in dem Akt der Beschneidung. Nun, sehen Sie, das bestätigte, diese Beschneidung, das, was im Glauben in Abrahams Herzen war. Aber hier haben wir Hunde, böse Arbeiter, Zerschneidung, Concision heißt es im Englischen. Alles, was alles klein schnippelt. Nicht wahr? Und wenn ein Chirurg oder wie ein Priester an die Beschneidung geht, ist es eine therapeutische Operation, um das Unreine von dem Reinen zu trennen, so wie ich es verstehe. Aber es war therapeutisch da, um die Heiligung Gott gegenüber im Glauben bekannt zu geben. Das war der Sinn dieser therapeutischen Operation, also eine chirurgische Operation mit Zweck. Nun kommen diese anderen hier und die schneiden. Und die schneiden äußerlich gleich wie der ursprüngliche Priester und wie Abraham, die Beschneidung durchführten. Nur tun sie es nicht auf Basis des vorhandenen Glaubens. Und da kommen all diese Juden und predigen die Beschneidung, die nicht die Basis des schon vorhandenen Glaubens hat. Nun, so wie ich das verstehe, ich bin kein Theologe, aber so wie ich das verstehe, bringt die Verdrehung einer Wahrheit um 180 Grad immer genau das Gegenteil dessen, was Gott will. Der Bund der Beschneidung sollte sie alle vereinen, dass sie die Einigkeit haben in Abrahams Familie. Das war die Auswirkung, dass sie sich alle erkannten als die, die diesen Bund hatten und deshalb vereinigt waren. Hier kommen die Leute, die diese Vereinigung zerschnippeln, wie ein Metzger an die Arbeit geht, statt dass wie ein Chirurg an die Arbeit geht. Nun, wenn Sie bedenken, wie oft die Beschneidung gekoppelt wird mit der christlichen Taufe, sehen Sie sofort eine Parallele. Die christliche Taufe soll stattfinden als Versiegelung und Zeugnis eines schon vorhandenen Glaubens. Das ist die ursprüngliche Bedeutung in der Heiligen Schrift. Da kommen viele Leute und sagen, nein, wir taufen und hoffen, dass dann der Täufling gläubig wird. Die Wahrheit wird um 180% gedreht und ich kenne keinen verbissenen Kampf, den es in der Kirche Gottes gibt, als um so etwas. Wenn man das meint, dann scheuen die Leute internationalen Telefonanrufe, um zu sagen, bitteschön, ich hab's gehabt in letzter Zeit, bitteschön, ihr lieben Leute, was macht ihr da? Und eine Bitterkeit. Nun, liebe Freunde, bedenken Sie, Hunde bellen. Und Hunde sind feige. Und Hunde sind alles andere in ihrer Gesinnung. Ich weiß, es gibt Ausnahmen. Aber im Allgemeinen, wie die Schrift das Wort benutzt, ist es eine sehr schlechte Sache. Warum hat er all das getan also? Dass ich Christus gewinne. Nun hat er bei seiner Wiedergeburt nicht Christus gewonnen. Was meinen Sie?
Er hat das Heil, das ewige Leben erlangt.
Hat es gewonnen? Das Heil.
Das hat er geschenkt bekommen.
Richtig, richtig, richtig. Das hat er geschenkt bekommen, das ewige Heil. Also hat das ewige Heil, das ihm ein Geschenk war, hat er das etwa erworben, indem er all diesen Unrat beiseite tat? Was hat ihm das ewige Heil geschenkt?
Die Gnade.
Ja, sicher.
Die wirklich völlige Hinwendung zu Christus. Das heißt, das Ansehen, ne, das alte Leben als Unrat ansehen.
Sagen Sie weiter.
Ja.
Also ich sage Ihnen, jetzt müssen wir Gehirnwäsche entwaschen. Das ist sehr wichtig, was wir jetzt tun. Und ich kann es nicht schnell machen. Denn hier müssen Sie mitdenken. Wie hat Paulus Christus gewinnen wollen? Mit Werken oder mit Glauben? Der Rektor sitzt da. Fassen Sie nur auf. Es ist auch aufgenommen auf dem Tonband.
Ohne Bekehrung.
Nein, also nicht kompliziert, bitte. Wir müssen absolut, ich kann nicht theologisch reden, ich bin ein ganz einfacher Mann. Was hat Paulus hier tun wollen? Aber bleiben Sie beim Text. Was hat Paulus hier in diesem Vers tun wollen? Sagen Sie es, bitte. Sagen Sie es bitte, was ich eben vorgelesen habe. Also wenn Sie es nicht sagen, muss ich es tun, auch wenn der Rektor da sitzt. Er wollte Christus mit seinem Abtun von seinem Unrat gewinnen. Und Christus war Paulus war der Mann, der sein Leben lang gegen Werke als Basis des Heils kämpfte. Ja?
Er hat Christus erkannt und das bewog bei ihm.
Ich rede nicht von Erkennen. Ich rede von Christus gewinnen. Ich meine, die Schrift ist absolut klar. Und es tut mir leid, ich bin eigentlich in diesem Punkt ein Fundamentalist. Ich glaube an die verbale Inspiration in dieser Hinsicht. Wenn Paulus sagt, er wollte Christus gewinnen, dann gucke ich nach in allen Übersetzungen, die ich finden kann, und mit meinem ganz wenig Griechischen gucke ich nach und sehe, ob das stimmt. Und es stimmt. Paulus, der Mann, der sagt, man wird selig durch den Glauben, man bekommt das Heil durch den Glauben, nicht durch meine Werke. Hier ist Paulus voll dabei, Werke anzuwenden, um Christus zu gewinnen. Dürfen wir es noch einmal lesen? Bitte schön. Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt und halte es für Unrat, damit ich Christus gewinne. Können Sie das jetzt stehen lassen? Tun Sie einen Strich drunter und behalten Sie das und gehen wir dann eine Stufe weiter. Dass ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde. Also, das kann eine Ergänzung sein dessen, was vorher ging, soweit ich sehen kann. Und dann stoppt es ihn. Da muss er etwas dazwischen fügen, falls dass man ihn falsch versteht. Wenn ich dabei bin, etwas ganz, eine ganz große Häresie zu sagen, wenn ich mittendrin bin, dann sage ich, aber du musst das und das und das bedenken. Und Paulus tut das, denn er weiß, dass der Mann, der den Text genau liest und sieht, dass er Christum gewinnen will durch seine Werke, sofort stocken wird und sagen, aber mein lieber Mann, dein Heil ist nicht von Werken abhängig. Und so tut er das, man sieht, wie er stockt, nicht wahr, beim Schreiben. Da kommt diese Parenthese, wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Nicht wahr, das tut uns gut nach Römer und Galater. Wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, und Werke und Gesetz gehen zusammen, nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Also da haben wir Römer und Galater wieder, nicht wahr? Also er sagt, ihr lieben Leute, ich bin ein Christ aufgrund meines Glaubens und nicht aufgrund meiner Werke, nicht wahr? Sind Sie mit mir? Ist das gut? Diese schöne Parenthese zeigt, er weiß, dass die Leute gleich stocken werden, dass sie gleich spucken werden, wenn sie das noch einmal, wenn sie das verdauen, was er gesagt hat. Ja.
Könnte man da nicht im Grundsatz sehen, dass der einzige akzeptable Gehorsam bei Gott ist der Gehorsam in Aktion?
Ja, sicher. Aber machen Sie es nicht zu kompliziert, denn ich habe hier ein Beispiel der erhabensten Dialektik, die es in der Bibel gibt. Ich bin mitten in dieser Dialektik. Jetzt lasst uns vorwärts machen. Und wenn Sie dann das vollkommene Bild haben, werden Ihnen die Augen für diese Wahrheit aufgehen. Wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus, Galater, Römer, wie Sie wollen, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Parenthese zu. Dann geht es weiter in Bezug auf das Gewinnen des Christus. Um zu erkennen ihn, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Also, das Heil ist ein freies Geschenk aufgrund des Vertrauens zu Jesus. Aber hier redet er, dass er Jesu Tod gleichgestaltet werde in Bezug auf das Gewinnen von Christus. Nun, dann geht er weiter. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, hätte oder schon zur Vollendung gekommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge. Weil ich auch von Christus Jesus, ergriffen worden bin. Also jetzt haben wir die Dialektik. Das ist das Ende, die zweite Phase der Dialektik. Er sagt, jetzt hören Sie zu. Lassen Sie den Text einen Moment. Er sagt, ich sah den Herrn Jesus auf der Damaskusstraße. Und der Herr Jesus war der Gekreuzigte, den er verfolgt hatte. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Nun, er wusste ganz genau, wer Jesus war. Und auf einmal war dieser Jesus, den er verfolgte, Gott der Herr. Gott der Herr, den er verfolgt hat. Der fromme Pharisäer hat Gott den Herrn verfolgt. Und als dieses Licht ihm aufging, fiel er nieder auf die Straße und konnte drei paar Tage nicht mehr sehen. So ging dieses Licht aus. Das ist Gott der Herr, den ich verfolgt habe. Und dieses Bild auf der Damaskusstraße des Herrn Jesus Christus, den leidenden Herrn, hatte gesehen, den gekreuzigten Herrn. Das hat Paulus gewonnen. Das hat Paulus in den zweiten Worten hier ergriffen. Gott lässt sich kreuzigen. Gott für meine Sünden lässt sich kreuzigen. Ich kann mich durch meine Werke nicht erretten. Das hat Jesus getan und schenkte mir das Heil. Das ergriff Paulus. Das hat Paulus gewonnen. Nun, was er hier sagt, ist, dass er jetzt Christus gewinnen will, selber. Sehen Sie, das ist die Dialektik. Christus hat ihn gewonnen durch den Kreuzesweg. Christus ging ans Kreuz und das hat Paulus gefangen genommen. Er war gewonnen, ergriffen von ihm. Nun sagt Paulus, was war die Methode Christi, um mich zu gewinnen? Das war der Inhalt des zweiten Kapitels hier. Die Gesinnung Jesu. Er erniedrigte sich selbst. Er entäußerte sich selbst. Er ging zum Kreuz. Bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Die Gesinnung Jesu hat Paulus gewonnen. Nicht wahr? Nun sagt Paulus, wenn ich als gläubiger, erlöster Mann, als Christus gewinnen will, muss ich die gleiche Gesinnung haben. Denn diese Gesinnung gefiel Gott wohl in Christus. Christi Gesinnung gefiel dem Vater. Und deshalb hat der Vater ihm die Prokura des Universums gegeben. Weil diese Gesinnung, die Kreuzesgesinnung in Jesus war, ist sein Name, der so erniedrigt wurde am Kreuz, dass kein Mensch ihn anschauen konnte. Diese Gesinnung hat Gott dazu bewogen, ihn über die Maßen zu erhöhen. Diese Gesinnung hat Paulus gewonnen. Nun sagt Paulus, wie kann ich etwa Christus gewinnen? Mit der gleichen Gesinnung. Deshalb habe ich das getan in meinem kleinen Maße, was Christus tat. Christus entäußerte sich selbst. Gut, ich entäußere mich selbst. Christus gab seine Hochstellung auf zu Rechten Gottes. Gut, ich zeige die gleiche Gesinnung. Als Pharisäer hätte ich viel zu rühmen. Eine hohe akademische Stellung. Es ist nicht viel verglichen mit Jesus Stellung, aber es ist alles, was Paulus hatte. Jesus gab alles auf. Paulus sagt, gut, wie soll ich weniger geben? Also da haben wir die schönste Dialektik der Heiligen Schrift. Christus schenkt uns das Heil. Und seine Methode, uns das Heil zu erwerben, ist die Methode und die Gesinnung des Kreuzes. Und diese Gesinnung ist Gott wohlgefällig. Da sagt das Kind Gottes, das diese Gesinnung angenommen hat, wenn ich Christus gewinnen will, dann muss ich ihn gewinnen mit den gleichen Methoden, die er benutzt hat, um mich zu gewinnen. Darf ich es jetzt ein bisschen näher bringen? Wenn ein junger Mann ein junges Mädchen sieht, nicht wahr? Wenn er anständig ist, und sie auch, guckt er und sie steht ihn, nicht wahr? Sie nimmt ihn gefangen. Ich spreche aus Erfahrung. Nun, da ist er einfach, entschuldigen Sie, wenn ich so profan rede, aber er ist K.O., nicht wahr, von dem Mädchen. Er will sie haben. Sie hat ihn total gewonnen. Das ist die eine Seite der Dialektik. Genügt diese Dialektik zu einer Ehe? Bitte, die Damen. Genügt diese Dialektik zu einer Ehe? Lachen Sie nicht, sondern sagen Sie. Nein, richtig. Ach, die Erfahrene sagt es. Stimmt. Dann, um das Nein in ein Ja umzuwandeln, was muss geschehen, dass es zu einer Ehe kommt? Ehe es zu einer Ehe kommen kann? Ja, noch ein K.O., richtig, absolut richtig. Nun, da muss ich dann, haben Sie mein Eier, danke schön. Also wir haben dann A und B, ich fahre, und das ist der Mann, ich fahre, das ist die Frau. Nun, der Mann fühlt sich gezogen mit hundertprozentiger Kraft zu B, nicht wahr? Nun, wir haben festgestellt, dass das nicht genügt für eine Ehe, weil eine Ehe eine interpersönliche Angelegenheit ist, wenn ich so reden darf, nicht wahr? Also es ist eine Gelegenheit zwischen zwei Personen. Was geschehen muss, ist, B muss sich gezogen fühlen zu A. Nun, jetzt passen Sie auf, was ich zu sagen habe. Wie viel muss sie sich gezogen fühlen zu ihm? Mathematisch gesehen.
100% minus verbindlich.
Sind Sie einverstanden?
Ja.
Ja, gut. Nun wollen wir sagen, dass A sich sehr gezogen fühlt zu B. Und er sagt, ja, also um dieses Mädchen zu bekommen, wir müssen jetzt einen Maßstab haben, wir müssen Messeinheiten haben, nicht wahr? Sonst kommen wir in der Mathematik nicht vorwärts. Also wir müssen jetzt messen, was schwer zu messen ist. Und da muss ich irgendwie einen Maßstab erfinden. Wollen wir sagen, er verzichtet, ich sage das ganz ernst jetzt, was er verzichtet, ist 100% auf alle anderen Mädchen in der Welt. Das ist die erste Bedingung, nicht wahr? Wenn er zu ihr sagt, Rosemarie, du bist sehr, sehr lieb, aber du musst verstehen, es sind andere Mädchen, die auch nett sind, ich gebe dir 90% meiner Zeit und meiner Liebe, aber gib mir frei 10% zur freien Verfügung. Was würde jede Rosemarie sagen? Nein, danke. Also es muss hundertprozentig sein, nicht wahr? Um überhaupt anzufangen, wenn der Bub nicht sicher ist. Bitte, junger Mann. Wenn Sie nicht 100% sicher sind, dann tun Sie es nicht. When in doubt, don't, sagt man im Englischen. When in doubt, don't. Wenn Zweifel ist, die Antwort ist nicht. Nun, 100%. Nun, das Mädchen, sie muss sagen, also gut, er verzichtet auf alle anderen für mich. Muss ich auch? Um in den Genuss einer richtigen Ehe kommen, das Gleiche tun? Kann ich nicht sagen, du, Arthur, nicht wahr? Du bist sehr nett, aber du musst verstehen, es gibt auch andere nette Buben. Gib mir 10% meiner Zeit zur freien Verfügung. Kann sie das tun? Nein. Also es ist die Ehe, weil es eine interpersönliche Angelegenheit ist, setzt voraus, dass hundertprozentige Hingabe da ist, wenn es zu einer wirklichen Ehe kommen soll, und hundertprozentige Hingabe dialektisch. Die absolut nichts zu machen auf dem Gebiet. Nein, ich bin erfahren, weiß es. Und habe auch sehr viel Seelsorge gemacht. Wenn Ehepaare zu uns kommen, machen wir es zusammen, meine Frau und ich, und dann ist der Ausgleich da. Und wissen Sie, wo irgendein Bruch da ist Ehebruch. Und das ist fertig. Es braucht nicht physikalisch zu sein, körperlich. Auch geistig kann es sein. Und dann ist die Ehe keine Ehe. Der Bruch ist da. Nun, wollen wir jetzt sagen, jetzt passen Sie auf. A ist Jesus, der himmlische Bräutigam. Und B ist die Gemeinde, Sie. Um Sie zu gewinnen, auf wie viel hat Jesus verzichtet? Dass Sie den Glauben haben können und Kind Gottes werden können, was hat Jesus getan? Was war seine Gesinnung? Was war sein Maßstab?
Alles.
Und er gab infinitiv, unendlich viel, alles. Die Gottheit, die unendlich ist, gab er auf aus Liebe zu mir und zu dir. Also diese eine Seite der Hochzeit des Lammes ist erfüllt von Gottes Seite aus. Er ist weg von uns. Er hat seine Freude an den Menschenkindern. Er liebt sie. Sie sind sein Gedanke. Gucken Sie mal das DNS-Molekül an. Und da sehen Sie den Gedanken Jesu. Ah, es ist herrlich. Wunderbar. Die Senkung von Entropie drin freut das Herz eines jeden Wissenschaftlers, der es anguckt. Es ist unermesslich. Wir werden tausende von Jahren brauchen, um dieses Geheimnis des Gedanken Gottes in der Braut, in der Menschheit, die Gott haben will, zu ergründen. Das sage ich Ihnen. Also von Gottes Seite aus ist 100%. Und das gibt mir das Gewinnen auf Gottes Seite. Das ist, was nötig war, um das Gewinnen zu machen. Nun, auf der anderen Seite, die Gemeinde wird geliebt. Paulus ist die Gemeinde und Teil davon. Und er sagt, ich will Christus gewinnen, wie er mich gewonnen hat, damit wir eine vollkommene Ehe haben. Die Hochzeit des Lammes. Ich will mich vorbereiten auf diese Hochzeit hier auf Erden. Und da zitiert all das Armselige, was er hat. All seine Werke, die er tun kann, alles, was er aufgeben kann, um Christus zu gewinnen. Es ist nicht viel, nicht wahr, verglichen mit, was Jesus getan hat. Denn Jesus hatte unendlich viel zu geben. Paulus sagt, das Einzige, was von mir erwartet wird, ist, dass ich alles gebe, auch wenn das alles sehr wenig ist. Es gibt Menschen, die viel mehr lieben können als andere, wissen Sie das? Andere verstehen die Kunst der Liebe besser als einige. Es variiert unter Menschen. Und wenn es davon abhängig wäre, dass beide Seiten in einer Ehe die gleiche Menge an Opfer und Liebe bringen, dann wäre keine Ehe reibungslos. Denn Frauen lieben anders als Männer und Männer lieben anders als Frauen, und doch ist eine große Ähnlichkeit zwischen ihren beiden Lieben. Das Einzige, was verlangt wird, ist nicht das Maß ihrer Liebe, sondern die Qualität, alles oder nichts. Sehen Sie, alles, was Paulus tat, war nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus getan hat. Aber Paulus war ehrlich, er gab alles. Und das Kleine, das von ihnen verlangt wird, ist alles. Und wenn dieses alles nicht gegeben wird, dann klappt es nicht in der Ehe. Und dann kommen viele zu einem nach jahrelangem Christsein und sagen, jo, ihr habt das Christentum ausprobiert und all dieses von ewiger Freude und von ewigem Glück, auch mitten im Leid, all das stimmt nicht. Mein lieber Freund, das stimmt nur, weil man diese Dialektik nicht kennt. Und Jesus sagt es uns ganz klar, in einer Sprache, die jeder verstehen kann, indem er die Ehe mit Jesus mit einer irdischen Ehe koppelte. Und die irdische Ehe ist dialektisch. Es gibt sehr viele Männer, wissen Sie, die sagen, ja, wenn ich Sie heirate, dann brauche ich meine Strümpfe nicht mehr zu stopfen. Da wird gekocht für mich und ich werde verhätschelt und ich werde allerlei dienstbare Arbeiten bekommen. Es gibt viele Männer, die so denken. Früher dachte man viel mehr in der Richtung als heute. Und die haben gehofft, auf dieser Basis eine Ehe zu fügen. Das geht nicht. Wissen Sie, genauso viel, wie ich mein Leben aufgebe für meine Frau, und genauso viel, wie sie ihr Leben aufgibt für mich, das ist das Maß unseres Eheglückes. Und wenn es eine einseitige Sache ist, dass die Frau alles tut und der Mann sie verätschen lässt, das ist nichts. Und auch umgekehrt ist es auch nichts. Das ist, was Paulus sagen will. Die Gesinnung, mit der er uns gewonnen hat, was hat er gewonnen bei mir? Als ich ihn sah zum ersten Mal in meiner Bekehrung. Was hat er gewonnen von mir?
Mein Herz.
Ja, sagen Sie es mit einem anderen Wort.
Mein Leben.
Noch ein anderes Wort. Darf ich so schreiben? Zu ihm kann ich vollkommenes Vertrauen haben. Wenn er alles aufgab für mich, selbst seine Gottheit, hat er mein hundertprozentiges Vertrauen gewonnen. Verstehen Sie mich? Nun, ich sage Paulus von meiner Seite aus, jetzt spucken Sie bitte nicht. Er sagt, bitte, das habe ich nicht gehört. Also gut, sind wir wieder dabei. Machen wir einen zweiten Anlauf, nicht wahr? Jesus hat mein vollkommenes Vertrauen gewonnen, indem er durch bis zum Tode. Bis zum Tode am Kreuz. Stimmt's und stimmt's nicht? So hat Jesus das getan. Ich meine, ein Mann wie Jesus, der zu solchen Methoden griff, um mich zu gewinnen, der ist vollkommen vertrauenswürdig. Jemand, der für mich stirbt, der ist ein Mensch, auf den ich mich verlassen kann. Stimmt's oder stimmt's nicht? Also hat mein hundertprozentiges Vertrauen gewonnen. Gut, sagt Paulus, ich will sein Vertrauen auch auf gleiche Art und Weise verdienen. Gewinnen. Das hat nichts zu tun mit meinem. Das Heil ist auf der Basis des Glaubens, des Vertrauens zu Jesus, dass er meine Sünden weggetan hat auf dem Kreuz. Und es ist eine freie Gabe für alle Menschen, die es annehmen, die sie annehmen wollen. Das ist die Basis des Heils. Nun sagt er, die Basis des gegenseitigen Zusammenlebens. Nicht die Basis der Geburt, sondern die Basis einer Ehe mit Jesus. Und Sie als Pfarrer, Sie müssen mit Jesus in der Ehe leben sozusagen. Ich war sehr nah bei ihm, sonst werden Sie nicht die Kraft haben zu Ihrem Amt. Die einzige Methode, sein Vertrauen das Vertrauen des Herrn Jesus Christus zu gewinnen, ist in der gleichen Gesinnung, die er ihnen gegenüber gezeigt hat. Das sind ewige, innerpersönliche Gesetze, dialektische Gesetze, die man nicht vermeiden kann. Ich weiß, Freunde, das ist sehr hart, aber hören wir zu. Was sagt Paulus über das Heil? Er freute sich seines Heils und war seines Heils gewiss, nicht wahr? Paulus wusste, dass sein Erlöser im Wort des Alten Testamentes lebte, und er lebte in der Gewissheit des Heils, nicht wahr? Nun lebte er in der gleichen Gewissheit, dass er das Vertrauen Jesu gewonnen hatte.
Nein.
Und weil unsere katholischen Brüder das missverstanden haben, haben sie all die Texte, die sagen, ich habe noch nicht ergriffen, ich habe noch nicht gewonnen, der Kampfpreis ist noch nie mein Kampfpreis, weil sie diesen Kampfpreis des Gewinnens des Vertrauens Jesu verwechselt haben mit dem Heil, zittern sie um ihr Heil jeden Tag. Sie sind nie sicher, dass sie erlöst sind, weil sie die Erlösung verwechselt haben mit dem Gewinnen des Vertrauens Jesu. Nun, wann kann man dann gewiss sein, dass man hundertprozentig sein Vertrauen gewonnen hat? Nicht mitten im Kampf. Erst wenn der Kampf zu Ende ist. Paulus, als er am Ende des Kampfes sah, sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft. Hinfort die Krone des Lebens. Am Ende darf man es wissen. Aber der Grund, wie ich gestern sagte, der Grund, warum es kein Furcht und Zittern gibt, im biblischen Sinne des Wortes, warum das christliche Leben so oberflächlich ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man diese Dialektik vergessen hat. Wenn man sagt, ja, ich muss nicht bangen um mein Heil, Jesus hat mir das als Geschenk gegeben, deshalb lebe ich, wie ich will. Und die meisten Leute tun das, auch als Christen. Ich lebe, wie ich will, ich habe nichts zu fürchten, ich habe mein Herz dem Herrn Jesus gegeben und hat mir das Heil geschenkt, also bitte schön, warum soll ich zittern? Das ist doch sehr mittelalterlich, das zu tun. Warum soll ich Angst haben, in der Furcht leben? Paulus sagte, er habe wohl Furcht gehabt, dass er den Kampfpreis nicht bekommt. Was war der Kampfpreis? Lesen wir das. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, er hatte das Heil, aber dieses hatte er nicht. Das Vertrauen des Herrn Jesus Christus, dass ich verlassen kann auf seinen Diener. Oder schon zur Vollendung, zur Reife gekommen wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Die Basis, dass ich Jesus ergreife, ist, dass ich von ihm ergriffen worden bin. Wiederum die gleiche Dialektik. Ihr Brüder, sagt es noch einmal, ihr Brüder, ich halte noch nicht dafür, dass ich ergriffen habe. Eins. Jedoch tue ich. Ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Und jage das Ziel im Auge. Wenn Sie nicht wissen, was dieses Ziel ist, wie können Sie danach jagen? Wir jagen in diesem Leben, in diesem Kampf, nach der Gesinnung Jesu. Wir jagen nicht nach den Gaben des Geistes. Wir können danach trachten zum Dienst, das ist ja klar. Aber die basische Sache, das Fundamentale, ist die Jagd im christlichen Leben nach der Heiligung oder nach der Gesinnung Jesu. Denn er war geheiligt, voll des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wirkte sich in ihm aus in seine Gesinnung. Seine Gesinnung ist die Gesinnung des Kreuzes. Nun, was war die Folge bei Jesus der Gesinnung Jesu vor Gott? Was war die Folge? Die Prokura des Universums, nicht wahr? Prokura des Universums. Jesus, weil er diese Gesinnung hatte, die alles aufgab, wenn man alles aufgibt für uns, bedeutet das, dass seine Liebe zu uns vollkommen war. Die Gesinnung ist der Ausdruck der vollkommenen Liebe. Unsere Gesinnung in Bezug auf diesen Verzicht, wovon wir sprechen, ist auch ein Maß unserer Liebe zu ihm. Was war die Konsequenz, was war die Folge im Himmel, dass Gott ihn erhöhte über jeden Namen? Und genau die gleiche Folge ist bei uns, wenn wir dem gleichen Ziel nachjagen. Lesen Sie es mit mir. Da finden wir es sehr schön am Ende des Kapitels. Ich jage das Ziel im Auge nach dem Kampfpreis der Berufung nach oben durch Gott in Christus Jesus. Also, Jesus wurde erhöht, weil er das tat. Was geschieht mit Paulus? Jage nach dem Kampfpreis der Berufung nach oben durch Gott in Jesus Christus. Wie Jesus erhöht wurde und die Prokura des Universums bekam, so werden die, die Jesu Vertrauen gewonnen haben, die gleiche Berufung nach oben erwarten. Nun, es ist noch mancherlei zu sagen dort, lieben Freunde, für mich ist das schrecklich, denn ich bin ein Versager. Und es ist gerade das absolute Bewusstsein meines Versagens in der Erreichung dieses Zieles, das meinen Geist zerschmettert. Und ein gebrochener Geist ist Gott wohlgefällig. Wie kommt es, dass die Gläubigen nichts wissen von diesem geknickten, gebrochenen Geiste, wovon die Alten sehr wohl wussten? Wegen wiederum Mangel an gesunder Theologie in der Praxis. Nur das. Sie können einen geknickten, gebrochenen Geist nicht machen. Gott tut das. Und Gott tut das durch sein Wort, die Auslegung seines Wortes. Und ein Mensch kommt recht und richtig in die Demut und in das Gebrochensein des Herzens, wenn er dieses Verhältnis gründlich versteht. Wir haben versagt in der Ehe mit Jesus. Wir haben das Heil. Wir sind dankbar dafür. Wir loben ihn dafür jeden Tag. Aber dass er Vertrauen haben könnte zu mir, dass er mich in das Amt, dass er mich treu erachten könnte, dass er mich in das Amt gesetzt hat. Sie suchen ein Amt. Da müssen Sie diese Treue haben, wenn Gott Sie in das Amt setzt, nicht irgendeine Kirchgemeinde. Der ist derjenige, der es tut, Gott. Und er setzt Sie in das Amt, die diese Dialektik verstehen. Wir alle nun, die wir reif sind, die Reife hängt mit dieser Dialektik zusammen, wollen diese Gesinnung hegen. Die Reife ist von der Gesinnung und der Gesinnung Jesu in uns abhängig. Und wenn ihr in etwas anderen Sinnes seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Das ist ja schön, nicht wahr? Wenn wir im Bauschen Bogen dieses Prinzip kennen, dann werden alle anderen Offenbarungen des Geistes kommen. Die Augen werden dann nicht mehr gehalten sein. Die Offenbarung, die Öffnung des Verstandes ist von diesem Zustand abhängig. Doch, wozu wir schon gelangt sind, eben darin lasst uns wandeln. Machet weiter. Ihr seid vielleicht nicht sehr weit gekommen. Machet weiter, solange die Gesinnung richtig ist. Ahmet miteinander, ihr Brüder, mein Beispiel nach. Könnte ich das sagen? Tausendmal nein. Paulus konnte sagen, weil er sein Beispiel innerhalb der Gesinnung Jesu ausweisen konnte. Und insoweit wir das tun können, sind wir innerhalb seines Beispiels. Und habet Acht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, aber jetzt mit Weinen sage, ich meine die Feinde des Kreuzes Jesu. Wo ist die Feindschaft? Wo liegt die Feindschaft hier? Wovor man Acht haben soll? Es fehlt an der Kreuzesgesinnung in die Gläubigen. Das ist, wo es fehlt. Und die sind Feinde des Kreuzes Jesu und deshalb all diese Zänkereien, die man überall findet in christlichen Kreisen. Nur weil diese Dialektik total unbekannt ist heute. Darf ich das sagen? Sie ist stark, ich weiß es. Feinde des Kreuzes Jesu, deren Ende Verderben ist, deren Gott der Bauch ist, und deren Ehre in ihre Schande besteht. Ich kann nicht darauf eingehen, ich habe nicht Zeit. Aber überlegen Sie das privat. Denn das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln. Diese Dialektik ist eine himmlische Sache, weil sie eine Sache der Liebe Gottes ist. Und Gott ist die Liebe. Und wir sind Bürger des Reiches der Liebe, jetzt in diesem Leben. Und Liebe ist nicht leidenscheu. Liebe freut sich, ein Opfer bringen zu können. Ist in den Himmeln und aus ihm erwarten wir als Heiland den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, so dass er gleichgestaltet wird seinem Leibe, der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, mit der er euch auch alle Dinge untertan machen wird. Also, das Endergebnis dieser Dialektik ist, dass mein Leib, wenn der große Tag kommt, unter die gleiche Kraft fällt wie der Leib Jesu und wird dann überkleidet werden von der Ewigkeit. Ich werde die gleiche Person sein, die gleiche Gesinnung haben. Aber der Stoff, auf dem ich gebaut werden wird transmaterial sein. Transmaterie sein. Ich werde die gleiche Art von Backsteinen haben, aber die Backsteine, statt dass sie aus Stoff sind, ich würde einfach die Fenster im Moment lassen. Ich brauche nur 5 Minuten, und in 5 Minuten werden wir nicht ersticken. Ich nicht, auf alle Fälle. Der Leib wird die gleiche Identität haben, nur sind die Bausteine anders. Und meine Bausteine sind jetzt aus Materie und werden verderben. Aber die werden alle ausgewechselt werden. Und sehen Sie, ich habe eine Ahnung, wie das geschehen wird. Und sehen Sie, die Bausteine meines Leibes werden jetzt alle 7 Jahre total ausgewechselt. Vor 7 Jahren war ich materiell gesehen eine ganz andere Person als jetzt. Und doch habe ich die gleiche Identität mit neuem Stoff. Die Bausteine sind ausgewechselt worden. Und diese Auswechslung mit ewigem Stoff statt mit zeitlichem Stoff wird im Nu geschehen, Kraft der Auferstehung Jesu an dem Tag. Nun, das letzte Wort, das ich zu sagen habe, ist folgendes. Hören Sie zu. Jetzt muss ich etwas sagen, wo ich nicht dogmatisch sein kann, ihr lieben Brüder und Schwestern. Ich sage Ihnen etwas, was mir geholfen hat, wovon wir ein wenig gesprochen haben. Was ich sage, ist, was mir sehr geholfen hat in meinem Kampf jetzt schon über 40 Jahre. Aber was ich sage, will ich Ihnen nicht in den Mund stopfen. Sie können es verdauen. Wenn es Sie segnet, nehmen Sie es und verdauen Sie es. Und wenn es Ihnen nicht bekommt, dann spucken Sie es aus. Aber spucken Sie es nur aus, wenn es unbiblisch ist. Hören Sie zu. Um seinetwillen, Vers 8, 9. 8 und 9. Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt und halte es für Unrat, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Jetzt geht er zurück zu diesen Werken, zu diesem 100%